Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Steffen Röhrig für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Victor Aubertin führte ein Journalistenleben, für das ihn das Gros seiner Berufskollegen in den 1920er Jahren aufrichtig beneidet haben dürfte. Monatelang reiste er durch die verschiedensten Ecken Europas und schickte von jeder neuen Station alle paar Tage einen Reisebericht in die Heimat, wo gleich mehrere Tageszeitungen in unterschiedlichen Städten ihm seine Texte gerne abkauften und seine Trips so finanziert haben dürften. Wer im Frühjahr 1925 regelmäßig den Hamburger Anzeiger las, konnte auf diese Weise an einer ganzen Rundreise über die Iberische Halbinsel teilhaben, die Aubertin nach längerem Aufenthalten im Baskenland und in Kastilien, in Andalusien und in Lissabon nun in den Norden Portugals geführt hatte. Seine Postkarte aus Porto erreichte die hanseatische Leserschaft am 1. Juli und dokumentierte, dass der Autor dort nicht nur Portwein getrunken hatte. Unser Mann in Portugal heißt Frank Riede.
Die Reise nach Porto von Victor Aubertin. Porto Ende Juni. Begegnung. Von Lissabon nach Porto fahre ich in dem Südexpress. Das ist ein sehr vornehmer Zug, der keine kleinen Abteile hat wie andere Züge, sondern immer ganz große Salons mit Fauteuils darin, die man herumdrehen kann. In jedem Salon gibt es 8 solcher Fauteuils. Und weil ich dem Schaffner 20 Mille Reis gegeben habe, steht mir ein ganzer Salon zur Verfügung mit allen seinen Fauteuils. Ich habe mir den besten Platz am großen Fenster ausgesucht, die Scheibe ist heruntergelassen, ich liege lässig ausgestreckt und lese einen gelben französischen Roman. Über mir ist leise surrend ein Ventilator im Gange, der mir die für solche Beschäftigung nötige Kühlung erzeugt. Vor Porto muss der Südexpress auf einem Bahnhof halten, und zwar hält er gerade neben dem Lokalzug, der Arbeiter aus der Stadt bringt. Der Wagen, der genau vor meinem Fenster steht, ist nicht ganz so groß wie mein Salon, und es sind in ihm ungefähr 150 Menschen, meine Brüder, untergebracht. Sie sind natürlich sehr zusammengedrängt und müssen deshalb die Hälse hochrecken, um Luft zu bekommen. Wer den Vorteil hat, am Fenster zu stehen, der beugt sich heraus, soweit er kann, und ihre Gesichter sind dicht vor mir. Um mir Haltung zu geben, habe ich von meinem Buch nicht aufgesehen, sondern ruhig weitergelesen, aber ich habe ihre Blicke gefühlt. Sie betrachteten schweigend den großen Salon mit den 7 leeren Sesseln, sie betrachteten den Ventilator und den gelben Roman und sie betrachteten mich. Kein Zuruf wurde laut, keine spöttische Bemerkung. Sie waren ganz still. Ich glaube, sie haben Mitleid mit mir gehabt. Die Straßen von Porto. Steil auf und steil ab gehen die Straßen von Porto. Wie man in den erschütterten Städten dieser Küste die Sage von der Atlantis versteht und von der Trennung der Kontinente. Hier ist in der Urzeit einmal etwas abgerutscht und in der Tiefe versunken, und jeden Augenblick kann sich ein solches Lokalereignis wiederholen. Und ich wünsche nur, es wiederholte sich gerade jetzt und ich rutschte und versenke mit. Steil auf und steil ab gehen die Ochsenwagen ohne Verdruss. Immer 2 Ochsen mit riesigen Hörnern vor dem Wagen. Der Ochsenwagen ist billiger als ein Lastauto, er stinkt nicht so, macht keinen Lärm und fährt schneller. Man muss sich nur immer deutlich sagen, dass es ja ganz gleichgültig ist, ob die Fuhre Brennholz um 4 oder um 6 Uhr nachmittags im Schuppen ankommt. Die Ochsen vor dem Wagen machen kleine, zierliche und vorschriftsmäßige Schritte, und es scheint, als ob sie sich das eingeübt hätten. Ich habe einmal bei einem Hofball gesehen, wie 2 Zeremonienmeister der allerhöchsten Polonaise voranschritten. Diese beiden Ochsen hier gehen genauso, wie damals auf dem Hofball die 2 königlichen Zeremonienmeister gegangen sind. Auf dem Platz der Liberdade steht ein Reiterdenkmal des Königs und Kaisers Pedro IV. Von Portugal und Brasilien. Ich kenne den Kaiser Pedro IV. Nicht, aber es muss ein recht hübscher Mann gewesen sein, mit Spitzbart und einem Zweimaster auf dem Kopf. Gut, Nun kommt aber jetzt der Johannistag, und an diesem Tag soll eine Illumination auf dem Freiheitsplatz veranstaltet werden. Dazu braucht man in der Mitte des Platzes einen Mast. Und wie soll man denn diesen Mast aufstellen, wo doch der Kaiser Pedro gerade in der Mitte steht mit dem Pferde? Der Magistrat von Porto, der ein praktischer Magistrat zu sein scheint, hat sich zu helfen gewusst. Er hat dem Kaiser Pedro eine eiserne Stange in den Kopf gebohrt, und diese Stange trägt nun alle die Girlanden mit den elektrischen Birnen, die am Abend des festlichen Tages leuchten sollen. Schön sieht das nicht aus, aber es beweist, dass selbst in einer Republik ein Kaiserdenkmal von Nutzen sein kann, sei es auch nur als Laternenpfahl. Der Portwein. »Ich habe nur ein kleines Lager, alle anderen sind viel größer«, sagte mir der Weinhändler und wies auf die beiden ungeheuren Hallen, in denen die Fässer zu Hunderten lagern, bis in die Ferne und Tiefe. Dann schritten wir die Reihen entlang, und an jedes Fass klopfte ich. Es klingt so schön voll und fett. Der Portwein ist einer der wenigen Weine, die rein aus der Traube herkommen. Fast allen anderen Weinen muss Zucker beigegeben werden, also die unedle Rübe. Den deutschen Weinen, wenn sie trinkbar sein sollen, dem Champagner und zum Teil auch dem Bordeaux. Hier besorgen die Frucht und die Sonne alles selber. Der Wein wächst am oberen Douro und wird dort gekeltert, indem die Bauern mit nackten Füßen in ihm herumtreten und herumquetschen. Alle anderen Methoden haben sich als falsch erwiesen, nur so erhält das Getränk seine Würze. Wenn also der Kenner am stillen Nachmittage seinen Portwein mit zögernden Zügen schlürft, möge er daran denken, dass jeder Tropfen zwischen den Zehen eines portugiesischen Bauern durchgegangen ist. Doch werden die Leute meist ermahnt, sich vorher etwas die Füße zu waschen. Dann werden die Fässer auf Segelboote verladen, schöne schlanke Schiffe mit hochgebogenem Bug, und fahren nun den Strom hinunter nach Porto, wo sie einige Jahre lagern müssen. Alles vollzieht sich so einfach wie in uralter Zeit, als Dionysos ein Gott war und als es noch keine Chemie gab. 100.000 Fässer, jedes zu 550 Litern, gehen jährlich von Portugal in die Welt hinaus. Davon säuft Old England gleich die eine Hälfte weg. Ein Neuphilologe sollte einmal nachzählen, wie oft bei Charles Dickens das Wort Portwein vorkommt, und eine Dissertation darüber schreiben. Das kleine Norwegen leistet sich 10.000 Fass, Deutschland nur 8.000. »Bekommen wir in Berlin denn überhaupt echten Portwein?«, fragte ich den Händler. »Oft nicht«, antwortete er, »aber in einigen Häusern können Sie sicher sein, dass Sie nur reinen und guten Wein trinken.« Und er nannte mir vier vertraute und anheimelnde Namen. Gern möchte ich diese vier Namen hier öffentlich angeben, aber dann würde jeder glauben, ich hätte mich schon wieder einmal bestechen lassen. Geschäfte. In einem Hausflur sitzt eine junge Frau mit einem kleinen Kind auf dem Arm und verkauft Lilien. Ich beschließe, mir eine dieser Blumen zu kaufen, und trete mit reinem Herzen an die liebliche Person heran. Während wir verhandeln, lacht das Kind. Daraufhin streichle ich es und fasse sein Händchen, wie das so unter uns Sterblichen Sitte ist. Es ist ein kleines Mädchen mit winzigen Goldohrringen. Da sieht mich die junge Mutter an, hält mir plötzlich ihr Kind hin und sagt, wie in einem jähen Entschluss, »Wollen Sie das Kind?« Zuerst lache ich, weil ich das für Scherz halte oder für eine der Höflichkeitsformen, die auf dieser Halbinsel Gebrauch sind. Aber sie bleibt ganz ernst und hält mir eine lange portugiesische Rede, aus der ich nur verstehe, ich solle das Kind nehmen, para sempre, für immer. Sie bietet mir ihr Kind zum Kauf an. Natürlich habe ich das Kind nicht genommen, sondern bin abgezogen mit meiner Lilie. Aber ich muss sagen, dass mir sehr merkwürdig zumute gewesen ist und dass ich an diesem Tage nicht mehr so recht froh geworden bin. Man erkennt einen Menschen und seine Natur daran, was ihm zum Kauf angeboten wird und was nicht. Mir zum Beispiel hat noch niemand eine Villa oder eine Lustjacht aus Mahagoniholz zum Kauf angeboten. Dagegen sind mir schon folgende Gegenstände angeboten worden: ein Uhu, ein Haifisch, ein gestohlenes weißes Pferd, zahllose unanständige Fotografien, ein lebender Fuchs und jetzt ein portugiesisches Kind mit goldenen Ohrringen.
1373 unterzeichneten die Portugiesen ein Handelsabkommen mit England, das Portwein lieferte, gegen die Erlaubnis, vor der britischen Küste Kabeljau zu fischen. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.